natürlich die Frage ist,
warum sollte man sich denn im Unterricht mit Verschwörungstheorien beschäftigen und was ist konkret das Ziel der von Ihnen konzipierten Unterrichtseinheit zu Verschwörungstheorien?
Ja, es geht um nichts Geringeres als um eine Integration unter Integrationsfähigkeit in unsere Demokratie. Das klingt jetzt sehr hochtrabend. Ich meine damit, dass wir ja feststellen seit der Pandemie, dass es einen erheblichen Anteil in der Bevölkerung, auch gerade bei Jugendlichen, gibt, die wissenschaftsfeindlich und demokratieverdrossen sind. Und die wieder ins Boot zu holen, um ihnen zu sagen, ihr gehört auch dazu. Und das wissenschaftliche Denken ist eins, was euch persönlich auch weiterhilft, Klarheit und Orientierung zu erlangen. Das ist das Ziel dieser Einheit.
Wird Verschwörungstheorien damit nicht ziemlich viel Raum gegeben und besteht nicht die Gefahr, dass da Inhalte reproduziert werden oder irgendwie Verschwörungsgläubige da ihre Inhalte ausbreiten oder den SchülerInnen im Unterricht nahegebracht werden?
Ja, man muss da eine Balance finden. Am Beginn der Einheit haben alle Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, ihre Ängste und Sorgen zum Thema Verschwörungstheorien zu artikulieren. Am Ende der Einheit auch. Das heißt, es wird niemand natürlich mundtot gemacht. Auf der anderen Seite lernen die Schülerinnen am Ende Strategien zum Umgang mit den Verschwörungstheorien, die sie auch in Rollenspielen ausprobieren. Und eine wesentliche Empfehlung aus der Sozialpsychologie lautet, dass man die krudesten Verschwörungstheorien eben nicht wiederholt, sondern sie auf ihre Prämissen untersucht, sondern eher guckt, warum müssen Menschen so verquere Dinge glauben? Warum suchen sie Umwege der Erklärung, wo doch die Erklärung oft sehr viel deutlicher auf der Hand steht? Zum Beispiel bei der Pandemie, dass natürlich Wissenschaft und Politik immer wieder auch überfordert war, weil es etwas Neues war, was wir noch nicht so kontrollieren und erklären konnten. Also das Wiederholen ist nicht die Hauptstrategie, sondern eher sich beschäftigen mit den Grundgefühlen, die dahinterstehen.
Welche Prämissen oder Motivationslagen haben Sie denn da ausmachen können, die hinter Verschwörungsglauben stecken? Und was ergibt sich daraus für den Umgang damit? Was kann man daraus folgern, um diese Verschwörungen zu analysieren?
Im Laufe meiner Beschäftigung mit den Verschwörungstheorien, und ich bleibe bei dem Begriff, weil es Alltagstheorien sind, die den Anspruch haben, Welt zu erklären, sind mir vier verschiedene Akteursgruppen aufgefallen. Und die haben etwas unterschiedliche Prämissen, die natürlich sehr verwandt sind. Also da gibt es auf der einen Seite den Ken Jebsen, der kommt eher vom Linkspopulismus, der Duktus des Rechthabens der 68er, tut so, als sei er in einer linken Opposition gegen die bösen Kapitalisten, die alle Medien kaufen. Dann haben wir die klassischen Rechtspopulisten, die teilweise die Sprache der Linken übernehmen, das kennen wir ja auch, dann aber mit QAnon verbündet sind, die Trump und Putin gut finden und glauben, es müsse einen Umsturz geben. Daran dockt dann sehr stark auch die AfD an. Da finden wir die NS-Vergleiche, die eine reine Projektion und Täter-Opfer-Umkehr sind. Dann haben wir als dritte Gruppe die, man kann sagen, abweichenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Professor Bakke ist berühmt geworden, Dr. Wodak jetzt als Arzt, die sich hier außerhalb des Mainstreams stellen, unter denen man gut zeigen kann, dass auch Wissenschaftler nicht unfehlbar sind, wenn sie Einzelmeinungen vertreten, die sozusagen zurück sind hinter dem Mainstream. Die halten sich dann aber für die neuen Einsteins, die ihrer Zeit voraus sind. Dabei sind sie nur nicht auf der Höhe der Zeit, weil sie gerade nicht forschen. Und wir haben viertens die esoterisch-spirituellen, die sehr hippiemäßig drauf sind vom Habitus her. Das sieht man auch auf den Querdenker-Demos. Die glauben, man könne mit seiner persönlichen Intuition, eine tolle menschliche Eigenschaft, könnten sie erspüren, was richtig ist und ob so ein Virus existiert oder nicht. Und dass höhere Mächte uns lenken, wie eine weiße Bruderschaft oder ähnliches. Und die radikale Selbstverantwortung fordern und damit leider auch sehr egozentrisch drauf sind. Sie sehen schon, dass diese vier verschiedenen Prämissen alle auf das Gleiche hinauslaufen. Es gibt irgendwie böse Mächte, die uns steuern. Wir müssen uns auf uns selbst besinnen und Wissenschaft und Politik sind bäh und Medien sowieso. Auf der anderen Seite gibt es hier auch Unterschiede in der Begründung und die muss man sich dann näher anschauen.
Sie entwerfen ja jetzt sozusagen Unterrichtseinheiten für Schulklassen, um sich darüber auszutauschen und zu bilden. Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht? Wie alt sind denn Kinder, die anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und dafür interessieren, beziehungsweise für welche Klassenstufe haben Sie denn Ihre Einheiten angesetzt?
Ich habe noch keine Einheit, weil ich kein Primarschuldidaktiker bin, für Kinder entwickelt. Das wäre sehr spannend, das mal zu tun. Das wäre vielleicht der nächste Schritt. Denn die Kinder sind ja sehr abhängig davon, was ihnen die Eltern vorleben. Wenn die Eltern ihnen sagen, hey, Maske tragen ist wichtig, du schützt andere, dann tun sie das. Wenn die Eltern ihnen sagen, hey, das ist gefährlich, du könntest ersticken, dann kriegen sie panische Angst und Atemnot, die objektiv gar nicht gegeben wäre. Also insofern wäre das gerade toll, auch was für die Grundschule zu haben. Das kann ich jetzt nicht bieten, weil mein Ansatz sehr wissenschaftsorientiert ist und zwar mit Rollenspielelementen arbeitet, aber doch sehr intellektuell. Mein Ansatz ist für Gymnasien und für Sekundarschulen geeignet. Ich würde sagen, ab dem 8., 9. Schuljahr, wobei hier die Lehrerinnen und Lehrer natürlich bei jüngeren Klassen eine Vorauswahl aus dem Material treffen, was in der Oberstufe selbstständig oder an Uni sowieso selbstständig geleistet wird, hier tatsächlich eine Auswahl zu treffen und Verständnishilfen zu geben. Aber dann würde ich sagen, in der Sekundarstufe 1 auch schon einsetzbar.
Wie muss man sich jetzt konkret diese Rollenspielelemente vorstellen? Gibt es dann so die Diskussion zwischen ja, LeugnerInnen und Anhängern von Verschwörungstheorien mit irgendwie dem wissenschaftlichen Konsens des Mainstreams?
Ja, so ungefähr. Wir haben das gerade in meinen Übungen mit Studierenden durchgemacht. Die haben tolle Rollenspiele vorgeführt. Also typische Alltagssituationen, die wir alle erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, dass irgendwer im Freundeskreis abdriftete, gläubig wurde. Und dann unterscheiden wir in den vier Arbeitsgruppen eben, sind die jetzt tendenziell eher im linkspopulistischen Verschwörungsglauben gefangen, im rechtspopulistischen, im wissenschaftsorientierten oder im esoterischen oder eine Mischung aus allem. Und dann stellen wir uns typische Vertreterinnen dieses Glaubens vor. Und im Rollenspiel sollen nun sowohl die Schwierigkeiten als auch die Möglichkeiten, diese Menschen zu überzeugen, deutlich werden. Also meine Studierenden haben dann sehr schön gezeigt, dass es dann oft auch sehr persönliche Probleme sind, die dazu führen, Anhänger oder Anhängerin zu werden. Also ganz ähnlich wie bei Sekten auch. Ich habe selber einen besten Freund fast verloren, der massive Probleme mit seinem autoritären Vater hat und der sozusagen ein Bilderbuchbeispiel für alles ist, was die Sozialpsychologie über die Ursachen von Verschwörungsglauben sagt. Und erst als ich angefangen habe, ihn als Mensch mit seinen Problemen ernst zu nehmen und ihn nicht mehr zu titulieren als Verschwörungstheoretiker, sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Das war die wichtige Wendung, diese Anerkennung und zu schauen, was steckt dahinter. Und dass solche Aha-Erlebnisse des In-Kontakt-Bleibens, die sollen in Rollenspielen gezeigt werden. Zweitens natürlich aber auch, wenn man die manifesten Rädelsführer hat, wie einen Heiko Schwang, einen Dr. Wodak oder einen Ken Jebsen und so weiter, die wird man natürlich nicht überzeugen können. Da kann man im Rollenspiel nur die Rolle der wehrhaften Demokratie zeigen. Das ist genauso wie mit manifesten Rechtspopulisten oder Rechtsextremistinnen. Hier geht es ja nicht darum, die überzeugen zu wollen, weder in der Schule noch an der Uni noch sonst wo, sondern da geht es darum zu zeigen, wie eine Mehrheitsgesellschaft hier klare Grenzen ziehen kann. Das, was gerade der Kanzlerkandidat der CDU nicht besonders gut hinbekommt.
Ja, Sie haben das ja gerade schon angedeutet, dass man es bei den meisten Verschwörungsgläubigen tatsächlich ja irgendwie Menschen zu tun hat, die da irgendwie an sich geschlossenes Weltbild haben, die halt an ihre alternativen Fakten und ja exklusives Wissen jenseits des Mainstreams glauben, von dem sie andere nur überzeugen müssen. Sie sagen jetzt, dass es wichtig ist, die Menschlichkeit sozusagen dahinter zu sehen und auf den Menschen zu sehen und auf den Menschen einzugehen und diesen dann nicht zu kritisieren für seine Position? Oder wie kann dann so ein gemeinsamer Diskurs aussehen?
Die Mainstream-Leugnenden oder Kritisierenden, die sagen ja immer, recherchiert doch selbst. Also in zahlreichen Foren kann man es ja ständig sehen. Ihr Schlafschafe, informiert euch doch mal. Das kriege auch ich übrigens als Professor zu hören. Da wird kein Unterschied gemacht. So, informier dich doch mal richtig. So, dann denke ich mir, okay, ist das nicht mein Beruf, aber das ist auch egal dann. Es geht hier darum, dieses recherchiert doch mal selbst ernst zu nehmen. Das ist auch eines der Hauptziele der Unterrichtseinheit, recherchieren zu lernen, wie funktioniert Wissenschaft, was unterscheidet die wissenschaftliche Wissensperspektive jetzt von einer politischen oder einer alltäglichen. Und dann zu sehen, die einzigen, die beurteilen können, ob eine wissenschaftliche Aussage korrekt ist, sind andere Wissenschaftlerinnen und niemand sonst. Und das muss man sich mal klar machen. Da muss man sich auch unterordnen. Damit meine ich nicht, man solle sich unter mich unterordnen, sondern ich muss mich auch unter die Positionen der Virologen und Virologinnen unterordnen, die den Forschungskonsens widerspiegeln mit all den Differenzen, wenn man mal an Streeck und Rosten denkt, aber die doch eine gemeinsame Prämisse haben, es ist eine gefährliche Pandemie. Und auf der Basis kann man natürlich diese oder jede Maßnahme wählen, aber nicht leugnen, dass wir eine gefährliche Pandemie haben. Und in dem Sinne, gemeinsam zu gucken, was sind eigentlich Fakten? Wie kann man denn tatsächlich recherchieren? Welche Portale sind befangen? Aus welchen Gründen? Wo kriegen wir sowas wie Objektivität rein? Das könnte eine Aufgabe sein. Und natürlich, wenn diese Menschen Ungleichwertigkeitsvorstellungen äußern, plötzlich also antisemitische Vorurteile reproduzieren, dann sollte man das klar benennen. Das geht nicht darum, Beleidigungen, Abwertungen ganzer Menschengruppen stehen zu lassen, sondern dann aber nicht dabei stehen zu bleiben bei dem Vorwurf, sondern zu gucken, wie kommst du eigentlich auf deine Ideen, wo hast du sie her und welche anderen Informationsquellen gibt es?
Für diese Unterrichtseinheiten haben Sie da so Überlegungen auch zu bestimmten Gesprächsregeln für die Diskussion angestellt, die sich vielleicht auch für den Alltag anwenden lassen? Ich frage mich da dann immer, wie viel muss ich werten sozusagen und wie viel ist dann aber auch abwertend gegenüber der anderen Person, wie kann man Verschwörungen einordnen und trotzdem ein Gespräch führen, ein gemeinsames?
Erstens ist es wichtig, die Person nicht als Person anzugreifen, sondern zu versuchen, auf einer Sachebene zu bleiben. Auf keinen Fall das Etikett Verschwörungstheorie oder Verschwörungsglaube verwenden. Das ist der Fehler, den ich am Anfang auch gemacht habe, also noch im April 2020 und damit auf die Nase gefallen bin. Und dann war ich nur noch der arrogante Besserwisser, der man ja als Professor sowieso immer ist. Und dann haben die anderen halt zugemacht. Ja. Also es geht hier darum, mit einer neugierigen Offenheit im Gespräch zu bleiben und die üblichen Gesprächsregeln, etwa der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg, die wären hier ein Tipp, dass man sich ausreden lässt, dass man wiederholt, was die andere gesagt hat, zu signalisieren, dass man tatsächlich nicht etwa was Falsches verstanden hat, sondern genau auf das eingeht, was das Gegenüber gesagt hat. Und dann, wie bereits erwähnt, die gemeinsame Suche nach dahinterliegenden Prämissen. Auf der einen Seite, was führt dich dazu, dass zu glauben, woher kommt dein Misstrauen in die Regierung? Und bei diesem schon erwähnten Freund ist es tatsächlich tiefenpsychologisch sehr eindeutig, dass es eine eigene Krise ist mit einem Vater, der immer alles besser wusste, der so ein Übervater war. Und das wird dann projiziert auf den Staat und die Wissenschaft, so von der man sich dann ganz doll zurückziehen muss, weil sie einen sonst beherrscht. Also und dann natürlich auch das dem nicht vor den Latz zu knallen, wenn man so einen Befund hat, sondern dann sensibel zu gucken und zu sagen, ach so, okay, du hast also darunter gelitten, deswegen bist du besonders sensibel für jeden, der dir irgendwas als Wahrheit verkaufen will. Das verstehe ich. Und dann den Turn zu machen, zu sagen, aber genau das machen ja die Verschwörungstheoretiker auch. Sie behaupten ja sogar viel mehr Sicherheit als ein Drosten. Wenn man sich mal wirklich die Virologen anguckt, gerade Drosten ist für mich das beste Beispiel für wissenschaftsethisches Handeln, dann sieht man, dass der ständig auch von Irrtümern gesprochen hat, von Zweifeln, von ich weiß es noch nicht genau und wir müssen gucken, so oder so, sich dann revidiert hat und letztendlich aber in seinen Prognosen in allermeisten Fällen Recht behalten hat, weil er sie halt auch nicht absolut formuliert hat. Und das zu zeigen, dass gerade diejenigen, die man hier so als vermeintliche alternative Autoritäten sich auserkoren hat, dass die einen sehr engen Wahrheitsbegriff, einen sehr autoritären Wahrheitsbegriff vertreten, im Gegensatz zur Wissenschaft und zur Politik, die beide viel vielfältiger sind, das könnte ein Weg sein, an diese pseudo-anti-autoritäre Grundhaltung, wie die letzte Leipziger Autoritarismusstudie sagt, anzuknüpfen.
Professor Petrick, vielleicht zum Schluss nochmal eine persönliche Frage, die mich interessiert. Wie fühlt sich denn Ihr Freund, dass er jetzt sozusagen in ihrer Arbeit als Fallbeispiel herhalten muss?
Also erstens glaube ich nicht, dass der Radio Korax hört. Zweitens würde ich natürlich keinen Namen nennen. Ich sage nicht mal, in welcher Stadt oder in welchem Land er lebt. Und wenn er das hören würde, dann grüße ich ihn hiermit ganz freundlich und ich glaube, er weiß auch, welchen Weg wir gegangen sind, von der anfänglichen Konfrontation hin zu etwas mehr Verständnis. Und solange das anonym bleibt, denke ich mal, hätte er nichts dagegen, würde aber gleichzeitig denken, naja, der Andreas, der ist halt an den Mainstream verloren gegangen.
Vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle. Sie haben das gerade angesprochen, dass er hinter diesen Überzeugungen oft irgendwie sehr autoritäre Vorstellungen auch stecken. Und dann wäre ja auch so ein bisschen die Frage, welches Zukunftsszenario kann man eigentlich zeichnen und sollte man das tun, auch in der Auseinandersetzung mit diesen Verschwörungen irgendwie so zu überlegen, welche Gesellschaft wollen diese VertreterInnen von Verschwörungstheorien hier in Bezug auf Corona denn uns fabrizieren mit ihren Ansichten?
Ich glaube, dass die Redelsführer tatsächlich unter dem Deckmantel des Anti-Autoritären eine sehr eng strukturierte, von ihren Führern geleitete Gesellschaft anstreben, dass aber die allermeisten überhaupt keine Vorstellung davon haben. Sie auch aus biografischen Gründen rutschen sie da rein, werden Opfer von Sektenführern und ihnen wird noch nicht mal klar, dass sie sich Leuten unterordnen, das leugnen sie auch, die eine Gesellschaftsform einrichten würden, ließe man sie denn, die die allermeisten gar nicht, zumindest aus dem jetzt links-esoterischen Bereich, gar nicht befürworten würden. Da ist auch ganz viel Naivität bei. Wenn man sich die Ikone der Naivität Jana aus Kassel anguckt, auch ich bin Sophie Scholl und so weiter, dann sieht man das schon. Das ist eine liebenswerte, sympathische junge Frau, die glaubt an das Gute und Friede, Freude, Eierkuchen und ist da ganz entfernt persönlich an Diktatur zu wollen und gleichzeitig spielt sie solchen Leuten in die Hände. Ich glaube, dass hier vor allem Aufklärung gefragt ist und dass es ja nicht so ist, wie auch andere Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik demokratiefeindlich eingestellt ist. Es ist nur diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die ja über 50% der Menschen offenbar haben, die wir tatsächlich mit allen Mitteln bekämpfen müssen.